SWR 2 Lesenswert Magazin.
Heute mit Anja Höfer am Mikrofon, mit neuen Romanen aus Deutschland und Osteuropa und mit Musik der Berliner Sängerin Mascha Quella. Mascha Quella aus Berlin macht die Musik zu diesem SWR 2 Lesenswert Magazin, in dem wir unter anderem den Roman Kein Teil der Welt von Stefanie de Velasco vorstellen. Die packende Geschichte vom Ausbruch aus dem rigiden Glaubenssystem der Zeugen Jehovas ist unser Buch der Woche. Außerdem geht es um ein mystisches und magisches Bukarest, das der rumänische Autor Mircea Cătărescu in seinem monumentalen Roman Solenoid entwirft. Und wir sprechen mit der Literaturbloggerin und Lehrerin Katharina Herrmann über die Frage, wie man heute in Zeiten des Internets für Literatur begeistern kann. Das und mehr in der nächsten Stunde hier im SWR 2 Lesenswert Magazin. Den Weltuntergang haben sie schon mehrfach angekündigt. Und als Missionare und Mahner kennen wir sie aus den Fußgängerzonen. Rund 8 Millionen Zeugen Jehovas gibt es weltweit. In Deutschland sind es um die 200.000. Kein Teil der Welt heißt Stefanie de Velascos beeindruckender Roman aus der Innenperspektive der Zeugen Jehovas, der die Gemeinschaft als abgeschottetes Paralleluniversum beschreibt. Kein Teil der Welt eben. Dass Stefanie de Velasco dieses System so genau und glaubwürdig schildert, liegt vor allem daran, dass sie selbst bei den Zeugen Jehovas aufgewachsen ist. Mit 15 hat sie sie verlassen. Eine Abrechnung hat sie trotzdem nicht geschrieben, meint unsere Kritikerin Brigitte Neumann, sondern einen starken Roman über einen schmerzhaften Emanzipationsprozess.
Ein Roman über das Alltagsleben bei einer Gruppe Zeugen Jehovas, das von zwei revoltierenden Töchtern aufgemischt wird, das klingt vielleicht erst einmal wenig verlockend. Denn viele von uns werden die Zeugen Jehovas als bieder gekleidete Menschen kennen, die eisern lächelnd bei jedem Wetter vor dem Bahnhof stehen und ihre Wachturmhefte anbieten. Mit einem Wort, sie wirken harmlos. Aber das ist ein Trugschluss. Stefanie de Velascos Roman heißt Kein Teil der Welt und zitiert damit das offizielle Credo der Zeugen Jehovas. Sie glauben, sie stünden, wie sie sich ausdrücken, in der Wahrheit. Die anderen, die Ungläubigen, lebten in der Welt. Diese sei dem Untergang geweiht. Wenn es soweit sei, komme Jesus, also Jehova, mit seinen Gesalbten, also den Zeugen Jehovas, und töte jeden Ungläubigen, denn die lebten im Banne Satans. Der Weltuntergang, das Armageddon, droht täglich. Das klingt ganz und gar nicht harmlos, weder für die verteufelten Weltlichen noch für die Mitglieder der Religionsgemeinschaft. In Kein Teil der Welt stellt Stefanie de Velasco die 17-jährige Esther in den Mittelpunkt. Sie erzählt in Rückblicken, wie sie bei den Zeugen Jehovas aufwuchs und als Kind alles dafür tat, ins Paradies zu kommen.
Heimlich fragte ich mich, wer Hermageddon überleben würde und wer nicht. Eins war klar: Ein bisschen Predigtdienst und Gebete würden nicht reichen. Wir alle mussten Jehova beweisen, dass wir es wert waren. Alles, was wir taten, alles, was wir dachten, floss wie in der Schule in eine Art Endnote in die Bewertung unseres Lebens ein und entschied darüber, ob wir es wert waren, im Paradies zu leben oder nicht.
Die heute 41-jährige Stefanie de Velasco, die selbst bei den Zeugen Jehovas aufwuchs und mit 15 ausstieg, hat keine Abrechnung geschrieben. Der Roman »Kein Teil der Welt« ist die Chronik eines Ausbruchs, vorbereitet durch viele kleine Schritte der Enttäuschung und Entfernung von den Eltern. Mit dem Ergebnis, die Harmlosigkeit, sie ist Fassade, die Lehre ein Wahn, die Organisation eine Unterdrückungsmaschinerie. Aber zum Glück geht es um mehr als die Zeugen Jehovas. Die stehen nur beispielhaft für rigide Systeme überhaupt. Solche, die nach innen Gehorsam, Unterwerfung und Selbstaufgabe verlangen und sich gegen die Außenwelt weitgehend abschotten. Davon gibt es viele. Was die Autorin in ihrer Religionsgemeinschaft beobachtet, trifft auch auf patriarchale Großfamilien zu, auf radikale Parteien, auf Religionen mit totalitärer Struktur. Denn es geht im weitesten Sinne um eine erzwungene Verzwergung der Perspektive aufs Leben. Eine Perspektive, die nur noch aus Polaritäten bestehen darf. Gut, böse, Gott, Satan, Reinheit und Schmutz. Der Schmutz ist bei den anderen. Die Reinheit beim Gläubigen. Der Vater Esters erklärt seiner Tochter, bei denen in der Welt sei jedes Glück faul und wurmstichig, um deutlich zu machen, dass ihre beste Freundin Sulamit, die sich in einen hübschen Jungen aus der Welt verliebt hat, schon nicht weit kommen wird. Dabei ist er derjenige, der alles dafür tut, Sulamits Glück zu vereiteln. Esther, inzwischen 17, rekapituliert:
Sulamit hatte recht. Es hatte sich nie angefühlt, als seien wir etwas wert. Unsere Träume, unsere Wünsche und Zweifel interessierten niemanden. Im Gegenteil. Sie wurden als Bedrohung für die Gemeinschaft gesehen. Eine Wahrheit, so scharf wie ein sterilisiertes Messer, schnitt mir in die Brust.
Die 22 Kapitel des Romans »Kein Teil der Welt« ordnet Stefanie de Velasco zwei nahezu gleich großen Generalrubriken zu, die in Anspielung an die Bibel benannt sind. Genesis, also Entstehung, und Exodus, also Errettung aus der Knechtschaft und Auszug. Kein Teil der Welt beginnt mit der Ankunft der Familie Esters in Peterswalde, einer fiktiven Gemeinde in der Ex-DDR. Es ist kurz nach der Wiedervereinigung. Die Mutter gibt die fast kriegerisch klingende Devise aus:
Wir sind hierher gesandt worden, um die letzten Menschen zu fischen, bevor die große Drangsal kommt. Hier liegt das Rote Meer. Das Rote Meer ist voller Fische. Jehova hat es geteilt und dann hat er es wieder vereint. Jetzt kommen wir und fischen so lange, bis kein Menschenfisch mehr übrig ist.
Die Mutter ist eine Art Spitzenmissionarin. Als Kind bewundert Esther, wie hübsch und gepflegt sie aussieht, ihren glänzenden Nagellack, die Bleistiftröcke und Spitzenkrägen, ihre Hartnäckigkeit beim Missionieren. Der Mutter macht es nichts aus, von den Ungläubigen abgewiesen zu werden. Sie ist immun gegen Anfeindungen. Als Jugendliche begreift Esther dann, dass ihre Mutter immun ist gegen jedes Gefühl. Esthers Vater wirkt verdruckst. Er trägt zementgraue Anzüge und als Gemeindevorsteher befragt er sogenannte sündige Mädchen, gerne nach Details ihres Sexlebens. Abends liegt er oft mit Bauchweh auf dem Sofa. Esther fühlt sich unsichtbar wie ein wandelndes Blatt, die Gespensterheuschrecke im Schulterrarium. Sie hat das Gefühl eines Lebens in Kulissen und dass ihre Mutter nur spielt, sie sei ein Mensch, damit das Gegenüber sich öffnet. Am Ende schwört Esther nicht nur den Zeugen Jehovas ab, sondern dem Glauben an einen Gott überhaupt.
Glauben? Das ist, als ob man versucht, eine Puppe zu füttern. Es geht nicht. Man kann es nur spielen. Sie kaut und schluckt nicht. Sie nimmt die Nahrung nicht auf. Genauso wenig wie die Götter oder ihre Stellvertreter hier auf dieser Welt, die ihnen dargebrachten Opfer annahmen. Deswegen isst jede Puppenmama den Brei am Ende selbst. Deswegen aßen die Israeliten all die geopferten Tauben und Lämmer am Ende selbst. Ein Leben lang versuchen, einer Puppe das Essen beizubringen, das ist Glaube.
Stefanie de Velascos Sprache im Roman »Kein Teil der Welt« ist reich an Bildern und eröffnet Räume für weitergehende Gedanken über die Bedingung des Menschseins. Die Sätze fließen spontan, unverstellt, natürlich. Da gleichzeitig die amtlich leblos wirkende Sprache der Zeugen Jehovas durch den Roman geistert, stellt man sich vor, ihre Kindheit dort hätte die Autorin kuriert, als sei ihr deswegen jeder falsche Ton, jedes Haschen nach Effekt zuwider. Schon der Stil dieses Romans ist ein Plädoyer für Chaos, Zumutung, Freiheit oder, um den Vater noch einmal zu zitieren, für unsere wurmstichige Welt. Eine andere gibt es eh nicht.
Brigitte Neumann über »Kein Teil der Welt« von Stefanie de Velasco, erschienen bei Kiepenheuer und Witsch. Mehr zu unserem SWR2-Buch der Woche gibt's online unter swr2.de. Es begann mit einem Ausflug an die Isar. Vier Frauen, vier Männer, alle in den 80ern geboren. Sie beschließen, wir müssen die Kulturnation Deutschland auf den Prüfstand stellen. Mode, Essen, Popmusik, Literatur, Theater. Was muss sich ändern? Kein schöner Land. Angriff der Acht auf die Gegenwart heißt das Buch, das nach dem Isar-Treffen entstanden ist. Eine ziemlich unterhaltsam zu lesende und bemerkenswerte Gegenwartsdiagnose zur Lage der Kultur in Deutschland. Die Lehrerin und Buchbloggerin Katharina Herrmann hat sich in dem Band mit der Literatur beschäftigt. Guten Tag, Frau Herrmann.
Guten Tag.
Wenn man nun Begeisterung für Literatur vermitteln will, dann muss man seinen Gegenstand ja selbst erstmal lieben. Was Sie aber in der Gegenwartsliteratur diagnostizieren, das ist ein großes Krisenlamento. Schlechte Jahrgänge, nur Nabelschau, nicht welthaltig genug, zu abgedreht, zu simpel oder auch zu kompliziert. Die Literatur kann es, so der Eindruck, nie recht machen, aber das ja eigentlich schon, seit es sie gibt, oder?
Ja, ich denke auch, das gibt es schon immer, dass irgendjemand sagt, die Gegenwartsliteratur, die ist ganz schlecht. Und das ist ja natürlich auch immer so ein gesamtgesellschaftliches Krisennarrativ, das es immer gibt. Früher war es immer besser oder die Gegenwart geht jetzt wirklich dem Ende zu. Und das findet man natürlich auch in der Literatur. Dabei würde ich sagen, wir haben so einen pluralen Buchmarkt im Moment und so viele tolle Veröffentlichungen, dass es eigentlich überhaupt nicht möglich ist, überhaupt eine Aussage über die Literatur zu treffen, weil es die in diesem Singular gar nicht gibt. Und dass ich auch sagen muss, wenn man unter diesen, ich weiß nicht, 12.000 deutschsprachigen Veröffentlichungen im Jahr oder wie viele es ungefähr gibt, wirklich kein einziges Buch findet, das man toll findet, dann hat man vielleicht wirklich auch keins finden wollen.
Ja, und selbst ein Problem.
Ja.
Also keine ästhetische Krise, aber doch vielleicht eine ökonomische. Die Zahl der Buchkäufer hat sich in den vergangenen Jahren schon ziemlich reduziert. Zwischen 2012 und 2017 6,4 Millionen weniger. Muss man sich also um die Literatur nicht doch Sorgen machen?
Naja, ja doch. Man muss sich, denke ich mal, immer um Gegenstände oder kulturelle Gegenstände, die einem wichtig sind und am Herzen liegen, insofern Sorgen machen, als es einem immer irgendwie am Herzen liegen sollte, die zu vermitteln. Und das ist tatsächlich, denke ich mal, inzwischen schwieriger, denn es gibt einfach auch ein breiteres Angebot. Zum Teil eben auch ein Angebot, das vielleicht weniger Vorkenntnisse mitunter voraussetzt, weniger Kompetenzen, Lesekompetenzen voraussetzt als das Lesen tatsächlich und dann eben auch gerade das Lesen komplexerer Bücher.
Also wir haben eher mit einer Krise der Literaturvermittlung zu tun. Nun haben wir die klassische große Literaturkritik, die findet ja noch statt in den etablierten Medien, in den Feuilletons. Würden Sie sagen, die schreibt aber eigentlich an den Lesern vorbei?
Teils, teils. Es gibt, denke ich, sehr gute Literaturkritik und natürlich nicht jede Form von Literaturkritik muss breitenwirksam sein. Ich glaube nur, dass wir die Literaturvermittlung eher mehr ausdifferenzieren müssten. Also dass neben dieser eben etablierten, sehr anspruchsvollen Literaturkritik, die toll ist und die unbedingt denke ich, erhalten bleiben muss, weil das ja auch eine Kulturform ist, die sich über Jahrhunderte herausgeprägt hat und die ganz wertvoll ist. Aber ich denke, daneben müsste es zugänglichere Angebote vielleicht geben, die dann vielleicht auch tatsächlich darauf hinarbeiten, dass für Lesende nicht nur die Bücher attraktiv werden, sondern dass die vielleicht auch verstehen, was passiert eigentlich in dieser Literaturkritik, in der eben feuilletonistischen. Denn ich glaube, auch das ist nicht mehr unbedingt selbstverständlich. Nach welchen Kriterien wird da geurteilt? Warum ist es überhaupt wichtig? Warum sollte ich da überhaupt zuhören?
Es gibt jetzt eine, haben Sie schon erwähnt, immense Pluralität der Medien und auch der Öffentlichkeiten. Also die Frage ist, ist es wirklich zu bedauern, dieser Bedeutungsverlust der etablierten Feuilletons? Oder gibt es nicht auch ganz viele neue Chancen durch die neuen Medien?
Ich denke auf jeden Fall, es gibt ganz viele Chancen. Und ich glaube tatsächlich auch, dass der Bedeutungsverlust insofern noch nicht vollständig fortgeschritten ist, als ganz viele Namen oder etablierte Institutionen ja als Marke quasi noch funktionieren. Also das Literarische Quartett zum Beispiel ist ja etwas, was als Marke immer noch ein hohes Renommee hat und was eigentlich gut funktionieren würde, könnte, wenn man es eben so gestaltet, dass die Leute auch einen Mehrwert darin sehen, das anzuschauen. Und ich denke auch tatsächlich eben, der Rundfunk ist immer noch eine Marke und viele Zeitungen auch noch. Also ich denke, dass wenn diese Institutionen, die eben noch etabliert sind, andere Kanäle wie eben Podcasts, vielleicht auch Videoformate oder die sozialen Netzwerke stärker und vielleicht auch eben hier ein bisschen niederschwelliger und personalisierter nutzen würden, könnten sie vielleicht andere Leser wieder an sich binden.
Man muss natürlich sich auch den Formen dieser Medien anpassen in der Ansprache und so weiter.
Ja, genau. Also gerade bei den digitalen Formaten etwas, was ja auch schon untersucht ist, da läuft Kommunikation eben anders, da sind die Hierarchien flacher, da ist Kommunikation viel stärker personalisiert als jetzt eben im Feuilleton.
Dass die Leute schon jemanden suchen, der irgendwie ihnen kompetent erscheint und ihnen Orientierung gibt, das wird sich ja nicht ändern, vermutlich.
Ja, ich denke auch. Ich denke, das ist tatsächlich nach wie vor ein Bedürfnis. Auch nach wie vor würde ich sagen, es ist ein Bedürfnis nach guter Literatur da. Und die Leute wollen auch definitiv nach wie vor von einem Kulturformat eher was dazulernen. Also es gibt ja immer noch auch Leute, die schauen im Fernsehen anspruchsvolle Dokumentationen. Ich denke nur eben, man muss das vielleicht auch sprachlich so formulieren, dass das eben die Leute auch mitnimmt und nicht so hohe Voraussetzungen schon von Anfang an gesetzt sind, dass die Zuschauenden, Zuhörenden, Mitlesenden das Gefühl haben, hier bin ich nicht gemeint, hier kann ich nicht folgen.
Aber so eine gewisse erzieherische, aufklärerische Rolle, die kann man durchaus der Kritik noch zugestehen. Sie muss nicht die eigenen Ansprüche aufgeben, würde ich sagen.
Nein, das würde ich ganz genau so sehen. Ich denke auch nach wie vor, das ist ein aufklärerisches Projekt und sollte es auch bleiben. Und ich denke, dafür ist auch nach wie vor Interesse da. Also um eine Analogie hier nochmal aus der Schule zu ziehen. Schüler schimpfen natürlich fürchterlich über Unterricht, aber was Schüler in der Regel noch viel weniger wollen, ist kein Unterricht. Also wenn man sich wirklich nur hinstellt und Geschichten aus seinem Leben erzählt, das mögen die wirklich gar nicht. Und dann verliert man auch Autorität.
Das eine ist eine Frage der gelingenden Literaturvermittlung. Das andere ist ja auch noch die Frage der Stoffe und Formen der Literatur selbst. Auch darüber schreiben Sie in Ihrem schönen Text. Sie sagen auch, dass sich die Literatur mit ihren Inhalten oft so in einer bestimmten Blase bewegt und auch Erwartungshaltungen bestimmter Milieus bedient. Also ich sag mal Prenzlauer Bergroman oder so als Beispiel. Also täte es der Literatur gut, eben auch neue, andere Milieus literarisch zu erschließen, solche, wo sich die potenziellen Leser und Leser auch viel eher bewegen.
Ja, doch, ich denke, das wäre gut. Ich glaube aber tatsächlich, das ist schon sehr viel stärker der Fall, als wir das mitunter wahrnehmen. Also es gibt ja ganz viel Literatur aus unterschiedlichsten Milieus, mit unterschiedlichen Stoffen. Das ist ja schon wahnsinnig plural. Die Frage ist eher, was wird eben dargestellt, was wird auch medial besprochen und repräsentiert, was können Leserinnen und Leser überhaupt finden, wenn sie eben Literaturkritik zur Kenntnis nehmen. Und ich denke, dass da tatsächlich auch schon vieles auf einem Weg ist hin zu mehr pluraler Repräsentation von unterschiedlichen Literaturformen, dass hier aber auch tatsächlich noch ein Weg zu gehen ist.
Sie sprechen, wenn es um neue Formen und Themen in der Literatur geht, auch von einer Ästhetik der Irritation oder des Bruchs, die Ihnen da so ein bisschen vorschwebt. Was meinen Sie damit?
Genau. Ich meine damit, dass Literatur im besten Falle nicht nur unsere Weltsicht bestätigt, sondern sie auch ein bisschen durchrütteln sollte und dass sie deswegen Brüche eher einfügen sollte in unser Denken und unsere Weltwahrnehmung und uns neue Perspektiven eröffnen sollte. Dass es vielleicht mitunter interessanter ist, ein Buch zu lesen, in dem man die Erzählerfigur vielleicht mal völlig unsympathisch findet oder eben in ein ganz anderes Milieu reinschauen kann. Und das kann wahnsinnig irritierend sein, man kann sich wahnsinnig ärgern über solche Figuren, aber vielleicht nimmt man da einfach eine Erweiterung der eigenen Weltsicht mit. Und vielleicht ist eben Identifikation nicht das allerwichtigste Kriterium.
Haben Sie vielleicht zum Schluss noch so ein Beispiel, wo Ihnen diese Ästhetik des Bruchs oder der Irritation besonders gelungen erscheint?
Ja, also ich würde jetzt zum Beispiel aus denen, die ich auch genannt habe, den Roman Tierchen Unlimited von Tian Sealer nochmal aufgreifen. Das ist ein Roman, der eben klassischerweise der interkulturellen Literatur zugeordnet wird, der eben eine Migrationsgeschichte erzählt von einem Jugendlichen, der den Bosnienkrieg erlebt hat und eine Flucht erlebt hat. Und man würde jetzt ja eine Geschichte erwarten, die ganz ergreifend und traurig ist. Und wir erleben aber einen Erzähler, der eigentlich mit allen Klischees dieser Migrationsgeschichten bricht und vieles auch ganz sehr überspitzt. Also tatsächlich ist dann alle jüngeren Männer, auf die er in Deutschland trifft, sind Nazis. Und das ist natürlich völlig überzeichnet. Und dadurch wird es aber eben keine solche ein bisschen rührselige Migrationsgeschichte, sondern tatsächlich eine, wo man sich mit einer ja auch kindlichen Sicht auf Krieg, auf Flucht auseinandersetzen muss und damit was Traumatisierung mit einem Menschen macht, ohne dass es eben so betroffen wird, sondern das bringt einen tatsächlich zum Nachdenken, denke ich.
Vielen herzlichen Dank, Katharina Herrmann. Ihr kluger Beitrag zur Lage der Literatur ist in dem Band Kein schöner Land, Angriff der Acht auf die deutsche Gegenwart nachzulesen, erschienen bei CH Beck. Wir hören das SWR 2 Lesenswert Magazin mit Musik von Mascha Quella. Und jetzt geht es um eine fast 1000 Seiten dicke, riesige Wundertüte des Erzählens. Mircea Cătărescu, Jahrgang 1956, gilt als der bedeutendste Gegenwartsautor Rumäniens, wird mit James Joyce und Marcel Proust verglichen und immer wieder als Kandidat für den Literaturnobelpreis gehandelt. Bekannt wurde er vor allem durch seine Orbitor-Trilogie, eine wimmelnde, fantasiesprühende Hymne auf Bukarest. Wunderbares, übernatürliches, fantastisches ereignet sich in Cătărescus Romanen, dass es einen schwindelt. So ist das auch in seinem neuen Roman Solenoid, in dem ein mystisches, apokalyptisches Bukarest wieder die Hauptrolle spielt. Wolfgang Schneider hat ihn gelesen.
Es ist, als hätten das materialistische Weltbild und der sozialistische Realismus, vor dessen Hintergrund grau der 1956 geborene Rumäne Mircea Cătărescu zu schreiben begann, in Gegenreaktion einen Autor hervorgebracht, der gar nicht genug kriegen kann von transzendentaler Spekulation und verstiegener Mystik, von monströsen Abgründen der Realität und wundersüchtiger schwarzer Romantik. Spätestens mit den literarischen Albträumen seiner Orbitor-Trilogie hat Cătărescu Bukarest als phantasmagorische Stadt im Atlas der Weltliteratur eingetragen. Es ist auch der magisch verfallene Schauplatz von Solenoid.
Es war mit einem Mal und zugleich auch schon als Ruine dagewesen, zerbröckelt, der Putz herabgefallen, die Nasen der Stuckgorgonen abgebrochen, die elektrischen Leitungen in melancholischen Bündeln über die Straßen hängend. Schmale Gassen waren von seinem genialen Architekten entworfen worden, offene Abwasserkanäle, seitwärts weggesackte, von Unkraut überwucherte Villen, Häuser, deren Fassaden komplett weggekippt sind, unbrauchbare Schulen und Kaufhäuser mit 7 schiefen Stockwerken. Auch war Bukarest als großes Freilichtmuseum angelegt worden, als ein Museum der Melancholie und des Niedergangs aller Dinge.
Solenoid liest sich als eigenständige Fortsetzung, Erweiterung und Variation der Orbitor-Trilogie. Die autobiografisch angelegte Figur des Ich-Erzählers tritt nun deutlich angeknackster und demütiger in Erscheinung. Wieder haben wir es mit einem Literaturbesessenen zu tun, einem mönchhaften jugendlichen Buchverschlinger, der mit seinem ersten eigenen Elaborat allerdings übel scheitert. Als er, der sich bereits als Hoffnungsträger der Weltpoesie sieht, sein Epos mit dem Titel »Der Niedergang« 1976 in einem maßgeblichen Literaturzirkel an der Universität vorstellt, wird er von den Kritikern zur Schnecke gemacht. Die Größenfantasien platzen. Sein hybrides Ich muss fortan einen herben Kompromiss mit dem Leben schließen. Als Rumänischlehrer in einer Bukarester Stadtrandschule. Leben und Leiden der Lehrer. Das ist der eher bodenständige Erzählstrang des Romans. Mit viel Typenkomik wird das Kollegium porträtiert und mit der Physiklehrerin Irina wird den Erzähler bald eine außergewöhnliche Leidenschaft verbinden. Wir lernen eine Galerie skurriler Charaktere kennen, vom Direktor bis zum Pförtner Ispas, einem heruntergekommenen, trinkfreudigen Mann, der auf seine Weise aber Höheres im Sinn hat und deshalb lange verspottet wird. Er lebt nämlich in der Erwartung, dass eines Tages Außerirdische kommen und ausgerechnet ihn unter allen Menschen abholen und retten werden. Tatsächlich verschwindet er eines Tages spurlos, nachdem zuletzt noch gespenstisch sein panisches Gebrüll von oben aus den Lüften zu hören war. Er habe ihn nie ausgelacht, bekennt der Erzähler. Der Pförtner sei bloß einer von denen, die sich in unserer Welt fremd fühlen. Dieses Fremdeln mit der Welt ist ein großes Cartaresco-Thema. Was könnte denn auch befremdlicher sein, als in einem Körper aus Fleisch zu stecken, mit all den Zumutungen und Hinfälligkeiten des Organischen?
Wer hat uns gezwungen, Knochen und Krämpfe zu haben, Ringmuskel und Drüsen, Nieren und Fingernägel, Haut und Eingeweide? Was suchen wir in dieser schmutzigen und weichen Maschinerie? Wer hat den Schmerz genehmigt?
Hat es aber Sinn, dagegen zu protestieren? Für die sogenannten Mana durchaus. So heißt im Roman eine Sekte, die Bukarest in den Bann zieht. Ihre Anhänger versammeln sich zu großen Demonstrationen vor Leichenschauhäusern, medizinischen Instituten, Friedhöfen und anderen Orten des Menschenelends. Und protestieren gegen Tod, Krankheit und Schmerz. Nieder mit dem Leiden steht auf ihren Schildern.
Nieder mit den Unfällen und Zerquetschungen. Keine Frakturen der Wirbelsäule. Beendet das Massaker, Schluss mit dem Massenmord.
Womit in diesem Fall das normale, unweigerlich sterbliche Leben gemeint ist. Die Aussichtslosigkeit solch metaphysischen Protests gibt der Sache ein groteskes Ansehen. Bei allem Grauen vor dem Organischen ist Mircea Cartarescu aber zugleich fasziniert von Biologie, Neurowissenschaften und Hirnforschung. In den Ekstasen seiner Fantastik verschmelzen sogar immer wieder Biologie und Architektur. Paläste und Statuen nehmen die Beschaffenheit von pulsierendem Fleisch an. Unterirdische Gänge werden zu Darmschlünden, die hinab in höllische Abgründe führen. Die unscheinbare Allgemeinschule Nummer 86, in welcher der Ich-Erzähler seine Pflicht als Lehrer erfüllt, wuchert, während er die Treppen hinaufsteigt. Es gibt immer neue Flure und Klassenzimmer, eine unübersehbare pädagogische Landschaft, die in ihren entferntesten Zonen schon wieder verfällt und in Natur übergeht. Und in der verängstigte Lehrer nie seine Klasse findet. Auch sein eigenes Haus mit der schiffartigen Fassade ist ein solches Labyrinth, das ständig seine Form ändert.
Mein Haus hat Dutzende, Hunderte oder Tausende Zimmer. Ich weiß niemals, wenn ich durch eine Tür gehe, wohin ich gelange. Manchmal kommt es mir so vor, als stände ich auf der Stelle und das ganze Haus kreiste um mich. Die Fenster kommen auf mich zu, die Flure umfassen mich sacht, die Türen öffnen sich, wenn sie vor mir angekommen sind, die Perspektiven ändern sich fortwährend.
Wer die Orbitor-Trilogie gelesen hat, wird vieles im neuen Opus wiedererkennen, etwa die Geschichte vom verlorenen Zwillingsbruder oder die einfühlsame Schilderung kindlicher Ängste beim Besuch von Ärzten und Sanatorien. In diesem Punkt vermag Solenoid die Paranoia allerdings noch zu steigern. Nicht nur, dass der Ich-Erzähler jedem Besuch beim Zahnarzt mit Entsetzen entgegensieht, der Turm in seinem verwunschenen Haus verfügt als zentrales Möbel über einen Zahnarztstuhl. In einem monumentalen Zahnarztstuhl verdichtet sich schließlich symbolisch das Leiden der Welt. Die 900 dicht bedruckten Seiten des Romans ergeben einen mitreißenden episch-lyrischen Fluss. Und doch ist das Buch aus vielen kleinen Teilen komponiert. Episoden aus dem Schulalltag und der Kindheit, Albtraumprotokolle, surreale Stadtwanderungen, die Suada der Reflexionen, verrückte Geschichten über bedeutende rumänische Wissenschaftler, wie den Forensiker Nicolae Minovic, der die Todesstrafe durch Erhängen erforschte, indem er zahlreiche wissenschaftlich kontrollierte Strangulationsversuche am eigenen Hals unternahm und seine Nahtoderfahrungen 1904 in einem Buch niederschrieb. Solenoid ist eine literarische Wundertüte. Das Grundgefühl hinter der von Piranesi inspirierten Bedrückungsarchitektur und den Visionen des Grauens aber ist die Angst. Passender realer Hintergrund dazu ist die späte, albtraumhafte Ceausescu-Diktatur. Der Alltag ist voller Entbehrungen und Irrwitz. Dazu gehören im Roman die Schilderungen der Sammelaktionen von Glas und Altpapier, zu denen die Schüler verpflichtet werden. Natürlich müssen sie das Soll übererfüllen, sodass das Schulgebäude bald vor lauter Papierstapeln und Glasbergen gar nicht mehr zu betreten ist. Die enorme Nachfrage nach Altglas hat absurde Konsequenzen.
Die Bier-, Öl- und Konservenfabriken zogen es vor, ihre Flaschen und Gläser leer zu verkaufen, denn sie brachten nun mehr ein als mit den sonst darin abgefüllten Produkten. An dem Tag, an dem der Abfall gesammelt wurde, konnte man lange Schlangen unter riesige Ballen gebeugter Kinder sehen, wie die Sherpas im Himalaya.
Eine pointierte Darstellung der Mangelwirtschaft. Was aber verbirgt sich hinter dem titelgebenden Solenoid? Es ist eine magische Maschine, eine Art Riesenmagnet, der die Schwerkraft aufheben kann. 6 Solenoiden gibt es in Bukarest, einer davon unter dem Haus des Erzählers, das er einst einem verschrobenen Erfinder abgekauft hat. Zunächst nutzt er den Apparat für eigenwillige Liebesspiele, bei denen er mit Irina im Raum umherschwebt. Am Ende werden alle Solenoiden hochgefahren und die ganze Innenstadt beginnt sich aus der Bodenhaftung zu lösen, bis sämtliche Fundamente, Baumwurzeln, Kanalrohre und Kabel herausgerissen sind und die kollabierende Stadt himmelwärts entschwebt. Wo einmal Bukarest war, gähnt nun ein Höllenschlund. Der Erzähler kann sich und seine Kleinfamilie mit Irina und dem Baby gerade noch an dessen sicheren Rand retten. Die Liebe siegt über den Schrecken, zumindest im überraschend menschenfreundlichen Finale des Romans. Der Beschreibungskünstler Mircea Cărtărescu bedient sich einer ausgefeilten, komplexen, von Ernest Wiechner fabelhaft ins Deutsche übertragenen Sprache, deren Register ins höchste Pathos und in die groteske Komik reichen. Er versteht es wie kaum ein anderer, realistische Darstellung unversehens ins Surreale kippen zu lassen, dem Irrealen aber durch Detailschärfe den Anschein des Realen zu geben. Die Realität sei ja selbst nur ein Sonderfall des Irrealen, hat er einmal gesagt. Wie ein psychedelischer Proust verbindet er sensible autobiografische Erkundungen mit monumentaler Apokalyptik. Ich und Welt, Mikrokosmos und Makrokosmos werden auf bezwingende Weise verflochten. Cărtărescus große Romane sind fliegende Kathedralen. Für Leser, die sich von den Detailmalereien nie gesehener Ereignisse in den Bann ziehen lassen.
Solenoid heißt diese fliegende Kathedrale von Mircea Cărtărescu aus dem Rumänischen von Ernest Wiechner übersetzt und erschienen im Zollnay Verlag. Wolfgang Schneider hat diesen monumentalen, fast 1000 Seiten Roman vorgestellt. Ich werde immer gefragt, woher kommst du und nicht, wo bist du gerade oder wohin gehst du? Das sagt die Autorin Ivna Žić, geboren 1986 im kroatischen Zagreb, aufgewachsen in Zürich. Die ständige Frage nach ihrer Herkunft hat sie so beschäftigt, dass sie ihr jetzt einen ganzen Roman gewidmet hat, Die Nachkommende. Darin schickt sie eine junge Frau auf Identitätssuche nach Zagreb, von wo sie vor Jahren vor dem Balkankrieg geflohen ist. Wie kann es gelingen, aus den vielen Schichten der Vergangenheit, der eigenen Familienhistorie und der Gegenwart seine ganz eigene Geschichte für das Hier und Jetzt zu erschaffen? Darum kreist der Roman, den Jérôme Jaminet mit Begeisterung gelesen hat.
Eine junge Frau, wahrscheinlich Anfang 30, wahrscheinlich Schriftstellerin, ist unterwegs. Von Zürich über Paris und Zagreb zu sich selbst. 3 Tage begleiten wir eine schlaflose Ich-Erzählerin ohne Rast und Ruhe, in ständiger Bewegung, wie fast alles und jeder in diesem überwältigenden Buch, dessen Leitmotiv bereits im Titel steckt. Die Nachkommende ist das autobiografisch grundierte Romandebüt der in Zagreb geborenen, in Zürich aufgewachsenen und im dazwischen wohnenden Autorin Ivna Žić. Ihre Protagonistin bewegt sich in einer Endlosschleife. Für sie ist keine Ankunft möglich, auch in der Liebe nicht, denn der Geliebte ist verheiratet. Die Beziehung hat keine Perspektive, ist eigentlich längst passé, doch ein Schlussstrich gelingt der Ich-Erzählerin nicht. Ebenso wenig kann sie ihre verstorbenen Vorfahren loslassen. Im Zug setzen die Geister der Vergangenheit sich zu ihr.
Jetzt sagt es ganz nah bei mir, wo bist du schon wieder gewesen? Ein leiser Vorwurf, sorgfältig streicht die Großmutter über das zerknitterte Hemd, das stinkend auf dem Koffer liegt. Wo warst du nun schon wieder und wirst du nicht müde? Doch, das werde ich, aber ich sage es nicht, als die grüßenden Großahnen einsteigen, als sie sich langsam einer nach dem anderen hereindrängen. Da hocken sie neben mir und nehmen nach und nach das gesamte Abteil ein. Es kann ja wieder einmal gut werden. In den Stimmen ein leiser Vorwurf. Ich weiß dennoch, dass ihr euch freut, mich wieder hier zu sehen. Bei euch, bei uns. Kurz vor der Ankunft verdreht sich die Sprache im Mund. Ihr sagt, jetzt bist du wieder hier, jetzt kannst du wieder uns sagen, nicht euch. Das sind doch alles wir. Aber welches wir, so tot wie ihr alle seid.
Die Nachkommende ist eine Fährtenleserin, die sich an den Migrationsbewegungen, den Narrativen und den Geheimnissen der Familie abarbeitet, um herauszufinden, was vom eigenen Ich übrig bleibt, wenn man das lebensgeschichtliche Geröll abträgt und sich frei macht von den Routinen und Ritualen, den auferlegten Rollen und den immer gleichen Phrasen. Deshalb ist sie diesmal nicht zum altsommerlichen Familientreffen auf die Großmutterinsel gereist, sondern nach Zagreb, dem Ort ihrer Herkunft, ihrer frühen Kindheit. Er soll zum Resonanzboden der Erinnerung werden. Aber zunächst stellt sich ein Gefühl der Entfremdung ein. Als die Ich-Erzählerin beim Bäcker einen Slanak, eine gesalzene Weißbrotstange, kaufen will, treten Verständigungsprobleme auf. »Ob sie von hier komme?«, fragt die Verkäuferin. »Sie sprechen nicht dasselbe Kroatisch.«
Eine aufbewahrte Sprache lebt nicht wirklich. Eine aufbewahrte Sprache entwickelt sich nicht. Ist ein aufgebahrter, offener Sarg. Alles noch da, aber nichts passiert. Nur der Gestank verbreitet sich langsam. Pflege sie, rufen die Eltern, die Verwandten. Ich pflege sie doch. Ich kaue jeden Tag auf ihr herum, auf dieser Küchentischsprache, die sich auf offener Straße so anders bewegt als in der kleinen Küche dort.
Ivna Žić erzählt von Fremdheit und Zugehörigkeit, von Auswanderern und Flüchtenden, vom Aufhören und Weitermachen, von Menschen, die sich nicht mitteilen wollen und anderen, die es nicht lassen können. Andauernd klingelt das Telefon der Erzählerin. Mal ist es der Geliebte, mal die Verwandtschaft. Sie geht nicht ran, verweigert die Kommunikation, möchte ungestört durch Zagreb streifen, vertraute Gerüche einatmen, Clubs besuchen und sich auf ein lesbisches Abenteuer einlassen. Endlich bei und für sich sein. Nur der fremden Nachbarin öffnet sie sich ein Stück weit. Aber als diese ihr rät, die hoffnungslose Liebschaft zu beenden, driftet die Szene ins Surreale ab, wird die Gedankenrede zum wilden Fiebertraum, in dem sich Erlebnis, Einbildung und Erinnerung vermischen.
Und während sie spricht, fangen die Pflanzen an zu wachsen, schlängeln sich der Decke entlang, schlängeln sich langsam über die Vorhänge, verdecken die Fenster und schließen zu. Keine Sonne mehr, kein Tageslicht, feuchte grüne Blätter ohne Namen. Und ich werde wieder müde, ich schwitze, Frau Mariana sagt, während du, und verschwindet zwischen den Ästen, versinkt im Teppich, auf dem sich nur noch der riesige Morgenrock ausbreitet. Ich will es nicht hören, möchte ich sagen. Sage ich, ich hoffe, ich sage es laut. Bitte, ich will nichts hören, solange ich die Finger noch auf meinem Körper spüre, das klingelnde Telefon nicht beantworte und eine Großmutter auf der Veranda im Nacken sitzen habe. Nein, jetzt nicht. Ich stehe auf, alles wankt, als ich mich bedanke. Der Kaffee war vorzüglich, aber ich will meine Geschichte nicht teilen.
Es ist ein unbändiger, mitreißender Bewusstseinsstrom von nachgerade expressionistischer Wucht, ein Aufbäumen gegen die Wiederholbarkeit der eigenen Geschichte. Die junge Frau flüchtet zurück in die Wohnung ihrer verstorbenen Großmutter. Dorthin, wo außer einem alten Pelzmantel im Schrank nur noch das Bild einer unbekannten Frau an der Wand hängt, das der Großvater gemalt hatte, wohl in seiner Pariser Zeit. Es ist eines von drei Gemälden, die er nicht vernichtete, als er zurückkehrte und das Malen und das Erzählen aufgab. Auch er wollte seine Geschichten nicht teilen. Trotz aller Mühen der Ich-Erzählerin bleibt die Gegenwart letztlich eine Spielart der Vergangenheit. Der Geliebte erweist sich als eine kleinere Matroschka-Version des Großvaters. Und wer gestorben ist, lebt noch heute, heißt es an einem Ende, das keines ist. Man sollte die Nachkommende dieses profunde und poetische Romankonzentrat mindestens zweimal lesen. Einmal fiebrig, flüchtig, dem furiosen Erzähltempo nachgebend, einmal gegen den Strom, in immer neuen Bedeutungsräumen verweilend. Dann offenbart sich die ganze Schönheit dieses literarischen Kunstwerks.
Jérôme Jaminet über die Nachkommende von Yves Nargis, erschienen bei Mattes und Seitz. Alexander Boschwitz. Dieser Name war bis vor kurzem ein völlig unbekannter in der Geschichte der deutschen Literatur des 20. Jahrhunderts. Dann erschien im letzten Jahr sein Roman Der Reisende aus dem Jahr 1938 erstmals im deutschen Original. Eine spektakuläre Wiederentdeckung. Darin beschrieb der damals erst 23-jährige Autor die Odyssee eines jüdischen Kaufmanns durch Deutschland nach den Pogromnächten. Jetzt erscheint auch Boschwitz' Debütroman Menschen neben dem Leben. Das Buch erschien 1937 zuerst in Skandinavien, wohin er als Sohn einer jüdischen Familie ins Exil gegangen war. In seinem Erstling widmet er sich der Zeit vor der Machtergreifung der Nazis in den frühen 30er Jahren und den Folgen der Weltwirtschaftskrise. Detailreich und plastisch beschreibt er da die kleinen Leute, die fast alles verloren haben und die sich dennoch irgendwie durchs Leben schlagen. Ralf Gerstenberg über Menschen neben dem Leben.
Der Titel ist hier Programm. In seinem Romandebüt von 1937 porträtierte der damals erst 22-jährige Autor Ulrich Alexander Boschwitz Menschen neben dem Leben. Ausgesonderte, gestrauchelte, kriegsversehrte Hungerleider. Randexistenzen jeglicher Art. Menschen, die ins Abseits geraten waren, gab es zum Zeitpunkt des Romangeschehens Anfang der 30er Jahre in einer Großstadt wie Berlin mehr als genug. Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland hat sich seit der Weltwirtschaftskrise von 1927 bis 1932 von 1 Million auf 6 Millionen gesteigert, schreibt der Herausgeber Peter Graf in seinem Nachwort. Dementsprechend groß war die existenzielle Not unter den Arbeitslosen.
Wenn sie morgens aus den Betten krochen, waren sie noch frisch und optimistisch und gingen Arbeit suchen. Waren sie aber den ganzen Vormittag vergeblich gelaufen oder kamen vom Stempeln, neigten sie mehr zur Melancholie. Dann saßen sie in den Parks und Anlagen und versuchten zu vergessen, dass sie arbeitslos waren. Sie wollten so tun, als seien Ferien, als wäre es ein Privileg, in der Sonne zu sitzen und nichts zu tun. Je nach Veranlagung gelang es ihnen mal besser, mal schlechter, sich davon zu überzeugen.
Unter ihnen auch solche, die die tägliche Arbeitssuche gar nicht mehr umtrieb, weil sie ihnen zu aussichtslos erschien oder sie andere Pläne, andere, wenngleich auch dürftige Einkommens- und Nahrungsquellen aufgetan hatten. Da sind der Bettler Fundholz, der im reicheren Westen der Stadt an den Türen um Almosen bittet, und sein Tönnchen genanntes Anhängsel, ein dicker Mann mit dem Verstand eines Dreijährigen. Oder der ehemalige Straßenbahnschaffner Grissmann, der sich mit kleinen Gaunereien über Wasser hält, sowie der kriegsblinde Sonnenberg mit seiner Frau Elsie, die ihre Bettelei mit dem Verkauf von Streichhölzern kaschieren. In seinem Roman begleitet Ulrich Alexander Boschwitz diese Menschen einen Tag lang. Vom Keller eines Obsthändlers in großbürgerliche Gründerzeitprachtbauten, vom Verkehr um Toast, vom geschäftigen Treiben ausgeschlossen, werden seine Protagonisten zu Strandgut im Strom des pulsierenden Großstadtlebens, dessen Schilderung zuweilen an Alfred Döblins 8 Jahre zuvor erschienenen Roman Berlin-Alexanderplatz erinnern, aber auch an den pointierten Humor und die Beobachtungsgabe eines Erich Kästner.
Die riesigen zweistöckigen Autobusse sausten wie fahrende Häuser von Haltestelle zu Haltestelle. Straßenbahn folgte auf Straßenbahn. Sie surrten vorbei, klingelten und benahmen sich so anspruchsvoll wie nur möglich. Die Ketten der Autos rissen nicht ab. Wie schön ist es, bequem im Auto zu sitzen. Hinten aus dem Auspuffrohr kommt der Qualm in schmutzigen Schwaden hervor. Man selbst sitzt vorne, man selbst merkt nichts davon, man selbst gibt Gas und braust davon. Nur die anderen, die Unbekannten, die Uninteressanten, bekommen das Gas mit Luft vermischt in die Lungen.
Genau für jene Unbekannten und Uninteressanten interessiert sich Ulrich Alexander Boschwitz. Ihnen gibt er ein Gesicht, eine Geschichte, beschreibt sie in ihrem alltäglichen Überlebenskampf. Warum? Darüber kann man nur spekulieren. Hat der in bürgerlichen Verhältnissen aufgewachsene Boschwitz, sein Vater war Kaufmann, als junger Mann selbst in Lokalen verkehrt, die er beschreibt, wie Herausgeber Peter Graf vermutet? Haben ihn literarische Vorbilder wie Hans Fallada und Irmgard Keun oder Filme wie Coole Wampe dazu inspiriert, auf die Unterprivilegierten, die im Dunkeln, seinen Fokus zu richten? Möglicherweise wollte er auch als jüdischer Immigrant im schwedischen Exil an die soziale Situation und geistige Verfasstheit in Deutschland vor 1933 erinnern, von der die Nationalsozialisten politisch profitieren konnten. Antisemitismus und Verschwörungstheorien waren im Heer der Arbeitslosen jedenfalls weit verbreitet.
Die Freimaurer und die Juden haben Schuld. Die Freimaurer haben Schiller ermordet. Goethe war auch Freimaurer. An Schillers Schädel fand man eine Schussspur. Man hat ihn erschossen. Friedrich Müller sprach noch ein wenig stockend, aber was ihm an Redegabe fehlte, ersetzte er durch den Glauben an die gute Sache. Die Juden sind alle Freimaurer, Goethe war auch Freimaurer, eben weil er ein Verhältnis mit einer Jüdin hatte. Die Freimaurer wollen die Welt erobern. Tönnchen lächelte. Doch, sagte der Mann, das steht auch in den zionistischen Protokollen, die Zionisten sind alle Freimaurer. Wissen Sie, dass die Freimaurer Schuld haben an allem?
Die Handlung kulminiert im fröhlichen Weidmann, einem am Stadtrand gelegenen Tanzlokal. Hier treffen alle Protagonisten aufeinander. Bier und Schnaps fließen in Strömen. Während im Hinterzimmer ein als Gesangsverein getarnter Zuhälterring tagt, bahnt sich in Tanzsaal und Schankraum ein Eifersuchtsdrama an. Der gerissene Grissmann will dem blinden Sonnenberg seine Frau Elsie ausspannen. Es kommt zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen den beiden.
Zwei geprügelte Menschen standen vor der Explosion. Sie explodierten gegeneinander. Sie sahen in sich gegenseitig den Todfeind. Den Feind, dessen bloße Existenz das Leben vergiftete. Sie lagen beide unter den Rädern des Lebens. Ihre Revolte gegen das Leben wurde zu einer Revolte gegen sich selbst. Das Leben war gegeben, wie es war. Es zu ändern stand nicht in ihrer Macht. Sie konnten nur einer den anderen zerstören.
Menschen neben dem Leben von Ulrich Alexander Boschwitz, beeindruckt durch seine uneingeschränkte Anteilnahme am Leben jener sogenannten kleinen Leute, mit denen es das Schicksal nicht allzu gut gemeint hat. Er enthält sich moralischer Wertungen und zeigt vielmehr die Beweggründe ihres Handelns, die widrigen Umstände, denen sie zu entfliehen trachten. Zudem zeichnet der Roman ein detailliertes Sittenbild der damaligen Unterschicht. Boschwitz wagt sich in jene Schankstuben, in die sich bürgerliche Existenzen seinerzeit bestenfalls verirrten, um sich am urigen proletarischen Schwurf zu ergötzen. Sein Blick nimmt den Einzelnen wahr, in seinem berechtigten Anspruch auf Glück und Teilhabe. Wie der Roman Der Reisende über das Schicksal eines jüdischen Kaufmanns in Nazi-Deutschland, wurde auch Menschen neben dem Leben von dem Verleger, Lektor und Herausgeber Peter Graf wiederentdeckt. Weitere Wiederentdeckungen von Ulrich Alexander Boschwitz werde es bedauerlicherweise nicht geben, offenbart Graf in seinem Nachwort. Zwei Romanmanuskripte gingen bei der Flucht des jüdischen Autors verloren, der 1942 im Alter von 27 Jahren starb, weil das Schiff, mit dem er im Exil unterwegs war, von einem deutschen U-Boot torpediert wurde.
Ralf Gerstenberg über Menschen neben dem Leben, den Debütroman von Ulrich Alexander Boschwitz aus dem Jahr 1937, jetzt erschienen bei Klett-Cotta. Wieso konnte der Philosoph und Soziologe Theodor W. Adorno schon im Jahr 1967 über Donald Trump und die AfD reden? Das konnte man sich fragen, als in diesem Sommer zum 50. Todestag Adornos zum ersten Mal bei Surkamp sein Vortrag Aspekte des neuen Rechtsradikalismus erschien, den er an der Wiener Universität vor sozialistischen Studenten gehalten hatte. So verblüffend aktuell wirken seine Gedanken. Zum Beispiel zu dem, was wir heute Fake News nennen würden. Es wird mit Kenntnissen geprotzt, die sich schwer kontrollieren lassen, die aber eben um ihrer Unkontrollierbarkeit willen dem, der sie vorbringt, eine besondere Art von Autorität verleihen. Starke Behauptungen aber durch nichts zu belegen, kommt einem irgendwie bekannt vor. Adorno listet alle Strategien auf, mit denen die extreme Rechte auch heute wieder auf Stimmenfang geht. Wie kann man mit nebulösen Anspielungen und Doppeldeutigkeiten die Grenzen des Sagbaren weiter ausloten? Und wenn sie dann mal überschritten sind, distanzieren, relativieren. Adorno spricht auch vom Wunsch weiter Kreise nach einer erlösenden Katastrophe, weil sie Angst vor der Deklassierung haben. Schon wenn man seinen Vortrag liest, staunt man über die enorme Gegenwärtigkeit dieses Textes. Noch eine andere, ganz besondere Qualität bekommt der Vortrag allerdings, wenn man die Originalfassung hört. Und auch die Reaktionen des Publikums. SWR2 Essay sendet sie morgen am Montagabend ab 22.03 Uhr zum ersten Mal im Radio. Hier schon mal ein kurzer Ausschnitt, in dem es um die Vorurteile von rechts gegen die vermeintlichen Linksintellektuellen geht.
Es sind besonders verhasst die Intellektuellen. Es wird dabei appelliert an zunächst einmal auch an das deutsche Misstrauen gegen den, der nicht in Amt und Würde ist, der nicht eine feste Position hat, der sozusagen als ein Vagant im Leben, als ein Luftmensch, wie man das früher in Polen genannt hat, betrachtet wird. Wer in die Arbeitsteilung sich nicht einfügt, wer also nicht durch seinen Beruf an eine bestimmte Position und dadurch auch an ganz bestimmte Gedanken gebunden ist, der ist also nach dieser Ideologie eine Art von Lump und soll geschliffen werden.
Aspekte des neuen Rechtsradikalismus, so heißt Theodor W. Adornos erstaunlich aktueller Vortrag aus dem Jahr 1967. Die gesamte Originalfassung ist morgen Abend ab 22.03 Uhr im SWR2 Essay zu hören. Mehr zu Adorno, der vor 50 Jahren starb, finden Sie auch online auf den SWR2 Seiten, darunter das Feature Radio Adorno und das Gespräch über Erziehung zur Mündigkeit. Und das war das SWR 2 Lesenswert Magazin. Informationen zu allen heute vorgestellten Büchern gibt's wie immer im Netz unter swr2.de und in der SWR 2 App. Dort können Sie die ganze Sendung und auch alle Beiträge nochmal nachhören. Die Musik kam heute von der Berliner Singer-Songwriterin Mascha Quella und ihrem Album Analogies. Noch einen schönen Sonntag wünscht Anja Höfer. Lesen Sie wohl!